steht, was für eine Liebe hat uns Gott, der Vater, erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, es gibt viele Anlässe, da lese ich zu Hause gerne mal einen biblischen Psalm. Da wird Erlebtes berichtet, Menschen wie wir schütten ihr Herz aus vor Gott, bezeugen ihn, verkündigen, betend und singend sein Lob und seine Taten. Unsere Freikirche, unsere Gemeinschaft hat als Leittext für 2023, wie übrigens auch evangelische Gruppierungen, 1. Mose 16, Vers 13 gewählt. Ich entschied mich für die heutige Predigt zu einer Parallelstelle mit einem etwas anderen Inhalt. Und zwar für Psalm 139. Das haben wir auch schon ein Stück weit angesungen, hat damit zu tun. Und dort lese ich die Verse 1 bis 12 und 23 bis 24. Da schreibt David: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde doch deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Und dann bittet David: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Haltestopp in einer Regionalbahn. Ein Jugendlicher kommt ins Abteil, reißt die Arme hoch und stürzt auf einen anderen Gleichaltrigen zu. Die kennen sich scheint's. Sie umarmen einander überschwänglich. Doch kaum haben sie Platz genommen, da zückt jeder sein Handy. Beide sind in Schweigen versunken. Nur an der Mimik kann man ein bisschen erkennen, was sie wohl gerade beschäftigt. Beim nächsten Halt steigt der eine wieder aus. So richtig wahrgenommen hatten sie einander doch nicht. Schon gar nicht die anderen Fahrgäste. Eine andere Szene. Ein circa 13-jähriges Mädchen stellt abends ihr Bild ins Internet und greift morgens als erstes zum Handy, um zu sehen, ob sie gut ankam. Viele Psychologen, Philosophen und Soziologen beschäftigen sich mit solchem Verhalten. Wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Nicht unwichtig, wer uns wirklich wahrnimmt und was daraus folgt. Unsere Losung für 2023 hat es mit diesem Sehen und Wahrnehmen zu tun. Auch in 1. Mose 16, Vers 13 stand: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dies bekannte damals Hagar, eine ägyptische Sklavin von Sarai, der Frau Abrahams. Wie es dazu kam, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Fragezeichen. Was hat es mit dir zu tun? Fühlst du dich wahrgenommen oder ausgegrenzt? Ich halte es jedenfalls, besonders auch in dieser mal wieder schwierigen Zeit, für prinzipiell wichtig, dass meine persönliche Beziehung zu Gott gut ist. Diese Jahreslosung macht mir Mut, den Blick auch auf Gott zu richten, denn er sieht mich. Und es sind heute sehr persönliche Gedanken, die ich dazu aus Psalm 139 anführen möchte. Das Glaubenszeugnis des David möchte ich in drei Sätzen überschreiben. Erstens, Gott sieht mich, haben wir schon gehört. Zweitens, David denkt darüber nach, vor Gott zu entfliehen. Du kannst Gott nicht entfliehen. Und drittens, wenn du aber fliehen willst, hört sich widersprüchlich an, dann flieh doch zu Gott hin. Mit guten Überlegungen mag der Psalmist dieses Bild der Flucht gebraucht haben, hatte er doch in jungen Jahren selbst entsprechende Erlebnisse oder ein Schlüsselerlebnis bekommen. Wir kennen zum Beispiel jene bewegende Geschichte, wie er sich in aller Frühe draußen vor der Stadt von seinem Freund Jonathan verabschiedet, denn dessen Vater, der König Saul, trachtet ihm nach dem Leben. Manche von euch oder eure Vorfahren haben Ähnliches erlebt und manche haben lange gebraucht, um das entstandene Trauma ein Stück aufzuarbeiten. Und wo gerade heute wieder unzählige Menschen fliehen müssen mit schlimmen Komplikationen, da ist auch unser Verständnis für solche Menschen gefragt. Aber es gibt auch andersartige Fluchtgeschichten, wo Menschen tatsächlich Gott entfliehen wollen. Es ist nicht allzu lange her, da bekam ich wieder Kontakt zu einem ehemaligen Adventisten, der vor circa 30 Jahren aus der Gemeinde ausgeschlossen worden war, der heute noch einen Horror hat, in jene Gemeinde zu gehen. Und er sagte mir, zwischendurch war ich sogar Alkoholiker, das wäre mir nicht passiert, wenn ich in der Gemeinde geblieben wäre. Flucht in die Sucht. Er versucht allerdings immer wieder bis heute mit Gott in Verbindung zu bleiben. Gott sieht mich. So schrieb David. Und er spricht auch Gott unmittelbar an mit den Worten: Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Was empfinden wir, wenn uns klar wird, Gott sieht alle meine Wege. Wer könnte schon sagen, dass es ihm immer recht wäre, wenn alles, was er denkt und sieht und tut, von jemandem gesehen wird? Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre beschreibt in einer Geschichte mit dem Titel »Geschlossene Gesellschaft« die Hölle, wie er sich die Hölle vorstellt, die es ja nach unserer Erkenntnis nicht gibt, so nicht. Er dachte sich drei junge Leute aus, die dort feststellten, das sei ja alles gar nicht so schlimm. Sie finden kein Höllenfeuer. Es gibt weder Folterinstrumente noch Dämonen und der kahle Raum, allerdings ohne Spiegel und Fenster, scheint fürs Erste ganz passabel. Doch dann merken sie mit Entsetzen, dass keiner von denen, die dort in der Hölle sind, noch Augenlider besitzt. Alle müssen einander immer anschauen. Sie sind verdammt hinfort, ständig offene Augen zu haben. Man wird nie mehr für sich allein sein. Jeder wird sozusagen zum Peiniger des anderen. So sieht es Sartre. Müssen wir nicht auch erschrecken, wenn uns Gott in jeder Lebenslage sieht? Macht uns das kein schlechtes Gewissen? Wie kommt es, ihr Lieben, dass wir bei solch einer Erkenntnis vielleicht doch ein wenig in Unruhe geraten, vielleicht sogar manche schockiert sind? Und wir Ältere haben das ja früher nun sehr stark so mitbekommen, dass uns das also dann nicht so recht wäre. Möglicherweise hat das auch mit unserer Lebensgeschichte zu tun. Denn viele haben früher, so zu meiner Kinderzeit etwa, Folgendes erlebt. Unsere Väter und Mütter haben uns bestraft, wenn wir böse waren, was immer man darunter verstanden hat. Und das hat sich uns seit frühester Kindheit eingeprägt. Aber nach und nach stellten wir dann fest, wenn es nicht herauskam, dann haben sie uns nicht bestraft. Unsere Eltern waren doch nicht wie Gott. Gott weiß und sieht alles von uns, Vater und Mutter nicht. Und wenn jemand einen harten, strengen Vater hatte, und das gibt es heute noch, im Extrem, dann gibt er oder sie später oder glaubt er oder sie später, dass auch Gott ein harter, strenger Vater sei. Nun ist es beim Psalmisten seltsamerweise anders. Er sagt, Gott weiß einfach alles von mir. Aber David stellt gleichzeitig fest oder formuliert es so, das ist wunderbar, was? Er sagt sogar, zu wunderbar. Ich kann das gar nicht begreifen. Interessanterweise ist gerade heute in der Kalenderandacht, wer das besitzt oder liest, von einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, Friedhelm wird ihn auch kennen, weil er in Darmstadt auch tätig ist. Und er zitiert den Spurgeon, der Folgendes geschrieben hat im 19. Jahrhundert. Wir kommen in Schwachheit und Sünde zu Gott, mit zitterndem Glauben, wenig Kenntnis und geringer Hoffnung, aber er stößt uns nicht hinaus. Wir kommen im Gebet und dieses Gebet ist schwach und unvollkommen. Wir kommen mit dem Bekenntnis und dieses Bekenntnis ist mangelhaft. Wir kommen mit Lob und das Lob ist viel zu gering für den Verdienst Gottes, aber dennoch nimmt er uns an. Wir kommen krank, unrein, schwach und unwert, aber er verstößt uns keineswegs. Lasst uns heute wieder zu ihm gehen, der uns niemals hinausstößt. So schrieb es also Charles Spurgeon, der bekannte Prediger und Evangelist. In einem anderen Psalm schreibt David: Als ich es verschweigen wollte, das, was bei ihm geschehen war, da verschmachteten meine Gebeine. Ich lese immer aus der Luther-Übersetzung, das sind diese etwas älteren Formulierungen noch. Können wir auch von solch einer Gotteserfahrung sprechen? Fragezeichen an uns. Ja, würden viele Leute darauf antworten. Und manche begründen das und sagen, mein Vater hat mich immer bestraft, wenn ich böse war. Um wie viel mehr wird Gott mich bestrafen? Und wenn die schmutzige Sünde so unbarmherzig ist mit dem Sünder, dass sie ihn verschmachten lässt, also zugrunde gehen lässt, ihn beinahe zerreißt, wie viel mehr muss der große Gott, der so heilig ist, unbarmherzig sein? Schrecklich. Auf dieses ursprüngliche Denken, oder vielleicht passt es in andere Zeiten besser, da hat man eine ganz falsche bzw. einseitige Theologie aufgebaut, die vielen vor Gott Angst machte. Und ich bin überzeugt, dass viele deshalb vom Glauben abgeschaltet haben, weil sie mit so einem Gott nichts zu tun haben möchten. Gott muss unbarmherzig sein. Vielleicht hat auch David gedacht, dass das so wäre, doch dann durfte er Gott persönlich kennenlernen und da stellt er plötzlich fest, Gott ist gar nicht unbarmherzig mit dem Sünder. Gott ist unbarmherzig mit der Sünde. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Und das ist Fakt. Mit anderen Worten, Gott hat nicht den David zerstört, das wollte er niemals, sondern dessen Schuld. Er hat der Sünde die Macht genommen und das meint auch Vergebung. Wo der Himmelvater genau das zerstört, was uns zerstören möchte. Gottes Unbarmherzigkeit mit der Sünde, das ist seine Barmherzigkeit mit dem Sünder. So hat es David erfahren und so hat er es weitergegeben. Können wir auch von solch einer Gotteserfahrung sprechen? Oder lassen wir uns womöglich irritieren und Angst machen durch die Vorstellung, zum Beispiel erst vollkommen sein zu müssen, ehe wir vor Gott, bei Gott ankommen können. Schön wär's. Aber ich glaube, ich darf das in meinen Jahren sagen, dass ich über viele Jahre und Jahrzehnte noch keinen vollkommenen Menschen getroffen habe. Und ich beziehe mich da selber auch mit ein. Schon gar nicht im Sinne von absoluter Sündlosigkeit. Und es gibt auch übrigens keine vollkommen reine Gemeinde. Wie sagte mir jener ehemalige Adventist, Adventisten machen einem immer Angst. Zitat. Ich habe dem deutlich widersprochen, dieses immer zumindest kann ich nicht stehen lassen, aber es könnte vielleicht ein bisschen was dran sein. Nur, solche Menschen, die solche Dinge erlebt haben, die gehen dann davon aus, wenn ein Adventist so war, dann ist die ganze Gemeinde nichts. Und so kann man das auch nicht sehen, meine ich. Aber es darf nicht sein. Und wenn es so wäre, dann wäre das ganze Evangelium ad absurdum geführt. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, so steht es, so meine ich, uns Adventisten wohl an, anderen Mut zu machen. Und nur so können wir sie heutzutage motivieren, Jesus doch zu folgen. Und wir sind wie andere Menschen selbst auch darauf angewiesen, dass Jesus und nur er unser Erlöser und Fürsprecher ist. Wer jedoch seine eigene Sünde überspielen würde oder, was man ja gerne tut, anderen die Schuld zuschiebt, wird schwerlich von der Liebe Gottes getragen werden. Und wir sind doch so darauf angewiesen, dass wir die Liebe Gottes erfahren und dass wir sein Erbarmen begreifen. Als David, so wie er war, darauf vertraute, Gott werde ihn annehmen, wie er war, da hat er trotz seiner Schuld, ja mit seiner Schuld, Gott erlebt. Später bezeugt er das mit den Worten, und wir spüren geradezu sein Aufatmen, wohl dem, dem die Übertretung vergeben ist, dem die Sünde bedeckt ist. Ja, wer vor Gott die Sünde aufdeckt, dem vergibt er und Gott bedeckt die Sünde. Nur mit dem, was wir aufdecken, wird Gott so verfahren. Und wenn wir es nicht tun würden, dann würde es vielleicht beim jüngsten Gericht einmal eng werden. David erwähnt die Möglichkeit, vor Gott zu fliehen. Aber wie denn? Später betont der Apostel Paulus im Neuen Testament mit einer an sich bekannten Aussage zum Abendmahl: Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Das muss ich doch ein bisschen übersetzen nochmal, weil mich das Wort in der heutigen Zeit stört. Das meint zurechtgewiesen, erzogen, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auch die Erklärung, warum jemand wie David angenommen wurde und sich angenommen fühlte, als er seine eigene Sünde bekannte. Da hat er wirklich Gott erlebt. Und sein Glaubenszeugnis lautet: Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Schuld, meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen, also alle Gläubigen, zu dir beten in der Zeit ihrer Angst. Warum? Warum wird oder werden die Heiligen, die Gotteskinder, zu ihm beten? weil sie genau dahin durchgegangen sind, wo David auch hindurchgehen musste. Und ich sage es noch einmal, wir wissen wohl, dass wir gar nicht heilig sind im moralischen Sinne. Jeder Mensch hat, oder anders gesagt, jene Menschen damals wie David haben Gottes Vergebung erfahren. Darum sind sie, und neutestamentlich dann etwas mehr unterstrichen, darum sind sie durch Christus Heilige geworden vor Gott, weil sie ihre Schuld losgelassen haben und bei Gott abgegeben, abgeliefert haben. Ein Mädchen fragte ihren Seelsorger, als sie etwas zu bekennen hatte, und wenn mir Gott doch nicht vergibt? Der Pastor erwiderte, Gott ist viel mehr daran interessiert, dir zu vergeben, als du daran interessiert bist, Vergebung zu bekommen. Gott sieht mich. Wunderbar. Dass er so unbarmherzig mit der Sünde umgeht, dass er sie ausrottet, vertilgt, vergibt. Es gibt einen anderen Text, den ich früher mal gelernt habe, dass er sie ins Meer der Vergessenheit wirft. Und daher hört sich auch der Rat David ganz anders an. Du brauchst Gott nicht entfliehen. Warum denn auch? Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nochmal, da gab es auch bei David eine Zeit, wo er Gott nur vom Gottesdienst her kannte, aber nicht aus einer echten, starken, innigen Beziehung. Und da dachte er darüber nach, wie er vor Gott weglaufen könnte. Selbst die Heilige Schrift ist an anderen Stellen auch voller Fluchtgeschichten. Adam, Kain, Mose, Jona, Paulus und nun auch David. Doch die Bibel ist auch zugleich voller Berichte über das barmherzige Reagieren dieses menschenfreundlichen Gottes. Jesus hat sie einmal alle zusammengefasst in dem sehr bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich frage rhetorisch noch einmal, ist nicht unsere gesamte moderne Welt auf der Flucht letztlich vor Gott, nicht nur vor Menschen, vor Kriegen, vor all dem Schlimmen, was passiert, auch vor Gott? Es überkommt mich eine große Depression, wenn ich darüber lange nachdenke, dass in unserem sogenannten Reformationsland vielleicht noch 20% oder so Menschen gläubig sind. Ich spreche von allen gläubigen Christen. Der Kirchenvater Augustinus, vielleicht kennt das mancher, brachte es zu seiner Zeit auf den Punkt und schrieb, unser Herz ist unruhig, bis es ruht, o Gott, in dir. Am Ende unserer Flucht vor Gott können wir nur bei Gott wirklich Ruhe finden. Darum meint der dritte Satz aus dem Psalm, wenn du schon fliehen musst, flieh doch zu Gott, anstatt von ihm weg. Wo du am liebsten alles hinwerfen würdest, weglaufen aus deiner Situation in irgendeiner Form, dann halte noch mal ein, denke nach, wage und versuche es, sprich mit Gott und fliehe zu ihm. Solch ein Denken scheint für uns Menschen zwar widersprüchlich, aber Gott kann immer helfen und will es. Er ist kein harter Vater, distanziert, weit weg. Nein, er hat durch seinen Sohn angeboten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wenn dich Sünde plagt und keiner weiß davon, dann ist Gott, ich wiederhole es gerne, noch viel mehr daran interessiert, dir zu vergeben, als dir daran liegt, die Vergebung zu empfangen. Und das will etwas heißen. Schon durch Jesaja ließ er verkündigen, kommt, lasst uns miteinander rechten. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Sind sie wie Purpur, will ich euch reinwaschen wie weiße Wolle. David hat das erkannt. Er zeigt uns die Alternative. Anstatt resigniert vor Gott und vor den Lebensproblemen wegzulaufen, ist es allemal besser, diese ständige Flucht zu unterbrechen, ihr zu entfliehen und unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Wir dürfen seinen Frieden annehmen, der anders ist als der Friede in dieser Welt. Im Gegensatz zu der unruhigen, komplizierten, schwierigen Situation hier, in der wir leben, wo Menschen ständig vor ihm und auch voreinander immer mehr weglaufen. In einer alten Welt, die uns ihre Angebote ständig und gezielt, die uns durch ihre Angebote von Gottes Begegnung fernhält. Und deshalb betet der Psalmist weiter zu diesem Gott: Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Gott ist ja auch der Schöpfer gewesen. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Erforsche mich, Gott, prüfe mich. Schau, ob ich auf bösem Wege bin, leite mich auf ewigem Wege. Leite mich auf ewigem Wege. Ist uns da etwas aufgefallen? Anfangs hatte David gesagt und gestaunt, wunderbar, dass Gott alles weiß und sieht. Und er bittet jetzt inzwischen geradezu: Gott, schau du auf mich, heilige mein Leben, leite mich. Da ist ein ganz großes Vertrauen weiter gewachsen zu diesem guten himmlischen Vater. Und ich sage es mal ganz persönlich, und manche werden das auch so empfinden bei sich, wenn ich manchmal mich recht einsam fühle, dann sage ich: Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, lass mich dein Kind sein. Ich habe nur dich, aber du bist wirklich da. So ähnlich. Ja, es gibt keinen anderen letzten Ausweg als die Flucht zu Gott. Und im Psalm wird uns Gott mit dem Beweggrund unendlicher Liebe vorgestellt. Das ist etwas völlig anderes, als irgendeine menschliche Macht bieten könnte, wo wir von Menschen oder Ideologien enttäuscht sind oder verunsichert. Da gibt es viele Gründe dafür. Da werden wir eingeladen, ihm restlos zu vertrauen, alle unsere Vorurteile und Ängste loszulassen, und aus der Flucht vor Gott wird eine Flucht zu Gott, aus Gottes Not Gottes Nähe, aus Bindungsängsten vor Gott Geborgenheit in Gott. Meine Lieben, damit diese Botschaft aus dem Psalm Davids für uns nicht nur eine schöne Verkündigung bleibt, ich spreche von dem Psalm, hat er ja durch seinen Sohn seine Liebe zu uns ganz praktisch bewiesen. Das Neue Testament ist voll davon, und das ist jetzt zum Gegensatz auch zu den Fluchtgeschichten, die ich vorhin erwähnte, das Neue Testament ist voll davon, wie Jesus zum Beispiel vor dem Vater kniet, wie er weint und ringt um diese Welt, um seine Menschen, wie er sie annimmt und heilt und für sie stirbt und wieder aufersteht. In dem damals utopischen Film 1984, den haben wir als in der Jugendarbeit früher manchmal gezeigt und darüber nachgedacht, das war in den 60er, 70er Jahren, in diesem Film wurde unter anderem der große Bruder gezeigt, der in furchtbar autoritärer Weise die Welt regieren würde. Unter anderem mit einem Spiegel in jeder Wohnung und so die Menschen dauernd kontrolliert hat. Und einer Gedankenpolizei, welche die letzte individuelle Freiheit nehmen würde. Und so weiter. Es ist anders gekommen. Noch viel schlimmer. David hat zu seiner Zeit Gott auf seine Weise erlebt und gibt uns das weiter. Und ich glaube, dass ich auch persönlich diesen liebenden Gott überwiegend so erleben durfte. Und wir alle können vielleicht anstatt Fluchtgeschichten auch Erfahrungen mit diesem Gott erzählen. Bitte sagt sie weiter. Das ist heute eine missionarische Möglichkeit, anders als bloß zu argumentieren. Wir sind alle eingeladen, solange wir leben und solange die Welt noch steht, als seine geliebten Töchter und Söhne, als Menschen, die nach Gott Sehnsucht haben, zeitlang auf Bayerisch. Und es gilt, soweit wir bereits Gottes Kinder sind, da dürfen wir uns mit all unserer Unvollkommenheit und unseren Ängsten in seine Hände fallen lassen, als Erlöste, die wir nun mal auch sind. Wir dürfen uns bejahen als von ihm bejaht und als von ihm angenommen. Und das gilt auch, wenn mal irgendetwas wieder schief geht. Ich kann es kaum begreifen, dass zum Beispiel ein liebes Menschenkind im Alter sich immer noch Sorgen machte über eine, ich sag mal, Verfehlung in jungen Jahren. Denn das hatte Gott doch eigentlich mit diesem gläubigen Menschenkind schon gelöst. Ich spreche von einer Sache, die ich gehört und erlebt habe. Und da deutet sich mir wieder das himmlische Denken an, das nicht immer unserer menschlichen Logik entspricht oder umgekehrt unsere Logik nicht immer dem himmlischen Denken. Ja, Gott sieht dich. Ja, Gott hat dich und mich so gewollt, wie wir sind. Und macht uns, wo wir manchmal noch fallen, als Gottes Kinder, heil und gesund im geistlichen Sinne, steht uns zur Seite, liebt uns, schützt uns, ermutigt uns und hilft uns zum Ziel. Gott wartet auf dich und auf mich in seiner neuen, ewigen, restlos glücklichen Welt. Diesem absolut vertrauenswürdigen Gott darf und möchte ich bekennen und ihm sagen: O Herr, lies auch in meinem Herzen wie in einem aufgeschlagenen Buch, lies auf allen Zeilen meines Herzens, auch zwischen den Zeilen: Ich habe vor dir und mit dir, du großer, liebevoller Gott, keine Ängste mehr. Das letzte war für Liebhaber formuliert eine Aussage von Ellen White. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und schau, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Das möge sich für uns alle erfüllen, und Gott segne euch. Amen. Herr, unser Gott, du hast uns deine Botschaft gegeben. Wir haben gehört und bedacht und möchten immer mehr offen sein für dich. Du schaust in unser Herz hinein, kennst unser Fühlen und Wollen und was jeder von uns braucht. Führe uns weiter nach deinem Wohlgefallen und hab Dank, dass du ein guter, liebevoller und allzeit barmherziger Vater bist, dass du uns annimmst, wie wir sind, und werden lässt, wie deine neue Welt uns braucht. Danke, Vater, dass wir durch dich Hoffnung haben und Sicherheit, Kraft in gesunden und kranken Tagen, Geborgenheit, Segen. Dankeschön, dass wir erkennen, dass du uns anschaust wie Hagar oder David und viele andere, die auch dich gesehen und kennengelernt haben und bekennen können. Bitte geh nun mit uns weiter an diesem Sabbattag und in die neue Woche hinein. Hilf jung und alt, gib, dass deine Gemeinde weiter wächst nach außen und nach innen. Inzwischen öffne uns noch mehr den Blick für alles Gute und Schöne. Lass uns zufrieden sein mit der eigenen Situation und Worte der Freude finden und unsere Hände bereit sein, einander zu helfen weiterhin, auf dass unser Leben dich preist. Heute, morgen und in Ewigkeit. Und nun segne, Herr, uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.